Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und motiviert werden, Menschen zu beschenken.
Bei den Vorbereitungen auf die heutige Predigt habe ich nicht einfach nur wegen Sharon und Werner an eine Kirchenorgel gedacht, sondern wegen dem Apostel Paulus. Ich hatte plötzlich so das Bild eines virtuosen Organisten vor Augen. Wir sehen gerade so eine Orgel hier im Bild mit all den Registern und so ein virtuoser Organist, der beherrscht nicht nur die Tasten, sondern auch das Spiel mit den Registern. Und wenn wir den Korintherbrief so im Gesamtüberblick lesen, das ist ja wichtig, dass wir immer wieder biblische Bücher und Briefe in ihrer gesamten Spanne auch verstehen, dann stellen wir fest, dass Paulus ein unglaubliches Feuerwerk an Argumentationen bietet, unglaublich virtuos und unterschiedlich, abwechslungsreich. Und mit all dem verfolgt er ein einziges Ziel. Er will diese Christen in Korinth dafür gewinnen, dass sie in die Jesus-Nachfolge einsteigen und Jesus so nachfolgen, wie Jesus sich das gedacht hat. Er spielt dabei seine Themen in verschiedenen Variationen, zieht unterschiedliche Register, mal ganz sanft, mal ein bisschen lauter. Und die Hauptfrage, der er sich widmet durch all diese Kapitel, ist: Wie können Christen in einem multireligiösen, weltanschaulich der Bibel entgegengesetzten Umfeld ihren Glauben Gott wohlgefällig und durch das Evangelium auch wirkungsvoll leben und gestalten? In den Kapiteln 5 bis 10, heute sind wir Kapitel 10, also ist das, was wir hinter uns haben, hat Paulus sich mit zwei ganz großen Themen auseinandergesetzt. Das eine Thema hatten wir in der letzten Predigtreihe und das zweite jetzt eigentlich in dieser. Das eine große Thema war das Thema von sexualethischen Fragen. Und das andere große Thema war die Frage, wie gehen Christen um mit dem heidnischen Götzendienst? Und in beiden Themenkomplexen versucht Paulus, ein falsches Verständnis christlicher Freiheit zu korrigieren. Und dabei zieht er die unterschiedlichsten Register. Mal argumentiert er theologisch, logisch, erklärend, mal zur Liebe gegenüber Gott und dem Nächsten motivierend, mal berufungs- und visionsorientiert, das haben wir von Gust letzten Sonntag gehört, mal mit dem Fokus auf den Lohn der Liebe oder den Lohn der Nachfolge, haben wir von Toffi gehört. Mal ganz grundsätzlich versucht Paulus mit allen Mitteln, die Korinther zu gewinnen, freundlich, positiv, überzeugend, mit guten Beispielen argumentierend. Wenn man das so als Orgelspiel betrachtet, das ganz viele Facetten, schöne Zwischentöne, ein Wunderwerk der Weisheit, die Paulus uns hier präsentiert, inspiriert vom Heiligen Geist. Man spürt dem Apostel Paulus auch sein Herz ab. All das, was er schreibt, ist von einer tiefen Liebe zu dieser Gemeinde in Korinth motiviert. Auch das, was wir heute Morgen anschauen, obwohl es ein bisschen heftiger zur Sache geht. Es handelt sich sozusagen um ein Crescendo in diesem Orgelspiel. Ich habe euch da so ein Bild mitgebracht von einer Orgel, wie das da unten aussieht. Seht ihr diese Walze, da wo Crescendo steht? Es ist die Crescendo-Walze. Wenn man die nach vorne rollt, dann zieht es automatisch alle Register dieser Orgel. Dann braust dieses Ding auf und dann gibt es einfach volles Rohr. Und das, was wir heute Morgen so anschauen, das ist, Paulus ist an dem Ort, wo er mit aller Weisheit und Liebe argumentiert hat, die besten Argumente hervorgezogen hat, um die Korinther zur Einsicht zu bringen. Und jetzt hat er irgendwie Leute vor sich in dieser Gemeinde. So stelle ich mir das vor. Paulus denkt jetzt an die Menschen, die besonders resistent sind gegenüber seinen Argumenten. Die Menschen, die nach all den guten Argumenten sagen werden, weißt du was? Paulus, das hast einfach du gesagt. Wir machen aber weiterhin, was wir wollen. Und so zieht Paulus alle Register und hören wir mal, was Paulus hier schreibt. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, könnt ihr noch den Countdown starten, bitte, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer zogen und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer. Alle aßen auch die gleiche geistgeschenkte Speise und alle tranken den gleichen geistgeschenkten Trank. Denn sie tranken aus dem geistgeschenkten Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. Gott aber hatte an den meisten von ihnen keinen Gefallen. Denn er ließ sie in der Wüste umkommen. Damit ist auch klar, von wem Paulus hier spricht. Er spricht vom Volk Israel, das aus Ägypten ausgezogen ist und durch die Wüste zieht. Das aber geschah als warnendes Beispiel für uns, damit wir uns nicht von der Gier nach dem Bösen beherrschen lassen, wie jene sich von der Gier oder Begierde beherrschen ließen. Werdet nicht Götzendiener wie einige von ihnen, denn es steht in der Schrift, das Volk setzte sich zum Essen und Trinken, dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Damals kamen an einem einzigen Tag 23.000 Menschen um. Lasst uns auch nicht Christus auf die Probe stellen, wie es einige von ihnen taten, die dann von Schlangen getötet wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten. Sie wurden vom Verderber umgebracht. Das aber geschah an ihnen, damit es uns als Beispiel dient. Uns zur Warnung wurde es aufgeschrieben. Uns, die das Ende der Zeiten erreicht hat. Wer also nun zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Das ist schon ein taffer Text. Merkt ihr, wie der Apostel Paulus hier alle Register zieht? Was wir hier lesen, das ist jetzt nicht mehr ganz so ein geduldiges Überzeugen, sondern das ist einfach eindrückliche Warnung. Wenn man heute als Pastor über so einen Text spricht, dann ist es einfach hundertprozentig sicher, dass Menschen kommen werden und sagen, weißt du was, das war nicht so motivierend. Weißt du, ich stehe auf gute Beispiele. Weißt du, kommuniziere doch als Christen endlich mal positiv. Ich bin voll dafür und ich glaube, das brauchen wir. Gust hat es gesagt, ich glaube, wir sollten unbedingt von positiven Beispielen lernen. Aber manchmal in unserem Leben brauchen wir die Warnung. Da brauchen wir diesen Moment, wo uns jemand sagt, wo der Hammer hängt. Dann brauchen wir so ein Warnschild, so ein Achtungsschild, wo uns zeigt, hier gibt es eine Grenze, die solltest du keinesfalls überschreiten, sonst schadest du dir selbst. Das wird noch eindrücklicher, wenn wir uns die Geschichte Israels vor Augen halten. Wir müssen uns mal vorstellen, von dieser gesamten Generation der Erwachsenen, die damals aus Ägypten auszogen, also von all diesen erwachsenen Männern, da wurden die wehrfähigen Männer gezählt, das waren 600.000. Von all diesen Männern kamen genau zwei im verheißenen Land an. Josua und Kaleb. Das ist krass, oder? Also wir sehen hier, Paulus zieht hier wirklich alle Register. Er möchte eine sehr deutliche Warnung aussprechen. Er möchte nicht Angst machen, sondern er möchte den Menschen, die resistent sind gegen all die vorausgegangenen guten Argumente, sagen, jetzt passt mal auf, wenn ihr so hochmütig seid, dass ihr meint, in jedem Fall und immer bestehen zu können, indem ihr tut, was ihr denkt und was ihr wollt, dann passt auf, dass ihr nicht zu Fall kommt. Und Paulus benutzt die Widerspenstigkeit des Gottesvolks im Alten Testament als Warnung an das Gottesvolk im Neuen Testament. Deshalb macht es Sinn, aus der Geschichte Israels zu lernen. Ja, Paulus geht noch weiter und er schreibt, dass diese Dinge sogar für uns geschehen sind. Er sagt, das hat Gott so vorbereitet, weil über euch kommt das Ende der Zeit und die größten Prüfungen des Glaubens werden am Ende der Zeit kommen. Deshalb habe ich euch dieses Beispiel des Volkes Israels gegeben, damit ihr aus ihrem Leben lernen könnt. Um diese Warnungen einzuführen, zeigt dann Paulus gewisse Analogien auf zwischen der Offenbarung der Gnade Gottes an das Volk Israel und der Offenbarung der Gnade Gottes im Leben der Christen in Korinth. Jetzt vergleicht Paulus, wie die Korinther auf übernatürliche Art und Weise Jesus Christus begegnet waren, seine Gnade und Wahrheit erkannt haben durch die Kraft des Heiligen Geistes, so erlebte auch schon das Volk Israel die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, seine Wunder dort am Schilfmeer in dieser Wolken- und Feuersäule. Da steckt die Geschichte dahinter. Das Volk Israel war ausgezogen aus Ägypten und die Ägypter jagten ihnen nach. Und um sie zu schützen, hüllte Gott sein Volk in diese Wolken- und Feuersäule ein. Auf der einen Seite wurde es Nacht und finster für die Ägypter und auf der anderen Seite war das Licht, in dem die Israeliten sich aufhielten. So schützte Gott, und Paulus sagt, sie wurden wie hineingetaucht in diese Gotteserfahrung. Das war wie eine Taufe. Und auch das Hindurchgehen durch das Schilfmeer kann man mit der Taufe vergleichen. So wie ihr Korinther euer altes Leben als Sklaven der Sünde hinter euch gelassen habt, so haben auch damals das Volk Israel diese Sklaverei in Ägypten hinter sich gelassen und sie zogen durch das Schilfmeer und sie wurden sozusagen dort auf ihren Retter, auf Mose, getauft. Auch sie hatten einen Retter, so wie die Korinther einen Retter haben. Und dieser Retter Mose, der ist nicht so weit entfernt von Christus, er ist nämlich ein Typus auf Christus. In 5. Mose 18, Vers 15 lesen wir, vielleicht können wir den Vers mal einblenden. 5. Mose 18, Vers 15, dort sagt Mose, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Es ist für alle neutestamentlichen Ausleger absolut klar, dieser Prophet ist Jesus Christus. Ihm sollen wir gehorchen. Da ist der Mose ein Typus auf Christus hin. Wie die Christen immer wieder durch die Gnadenmittel der Verkündigung geistliche Speise und geistlichen Trank empfangen und wie wir im Abendmahl Lebensbrot und den Kelch der Vergebung feiern, so lebte das Volk Israel auch von geistlicher Speise, von diesem Manna, von übernatürlicher Speise, vom Himmel und aus übernatürlichen Quellen des Wassers. Paulus sagt hier aus dem Felsen. Wir kennen die Geschichte, wo Moses den Felsen geschlagen hat und Wasser kam. Und er sagt, dieser Felsen, der hat dieses Volk begleitet und dieser Fels ist Christus. Denn es hieß ja, dass Gott sich auf den Felsen gestellt hat. Und in diesem Sinne deutet Paulus das auf Christus hin. Das Volk Israel hat unglaublich viel Gnade Gottes erlebt. Das Alte Testament ist nicht irgendetwas, was vorbei ist, was überhaupt nichts mehr zu sagen hat. Ich habe gestern einen Artikel gelesen von einem deutschen Theologen, der sagt, das Alte Testament könnte man für uns Christen eigentlich streichen. Hat uns nichts mehr zu sagen. Ist natürlich Nonsens, denn was Paulus hier macht, er knüpft an und sagt, da gibt es eine Kontinuität. Das, was Gott in diesem Alten Testament offenbart hat, der Gott, der ist er heute noch. Und wir sind in diese Gnade eingetreten, die er schon seinem Volk gezeigt hat, auch wenn sie auf einem anderen Stand der Offenbarung standen. Als Kind dachte ich ganz oft, Mann, wie doof war dieses Volk Israel. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ich habe immer gedacht, warum haben die nicht einfach Gott vertraut? So sind Kinder. Gott hatte doch nur Gutes vor. Für jedes Problem, das sie hatten, hatte Gott doch eine Lösung. Warum haben sie diesem Gott nicht einfach vertraut? Ich habe damals nicht daran gedacht, dass ich das Ende der Geschichte kenne. Sie kannten das nicht und in unserem Leben ist es auch so, dass wir eben das Ende oft nicht kennen und das fordert uns im Glauben so heraus. Und heute weiß ich, dass ich kein Deut besser bin. Und genau das möchte Paulus sagen, indem er sagt, dieses Volk Israel, das sind unsere Väter. Das sind unsere Väter und Mütter. Und in der Bibel gibt es immer wieder diesen Satz, wir sind nicht besser als unsere Väter. Auch im Römerbrief legt Paulus sehr viel Wert darauf, dass wir uns nicht einbilden als Christen, wir seien besser als die Juden. Keinen Deut. Wir haben vorher gehört, wir sind alle schuldig vor Gott. Wir leben alle aus dieser Gnade. Hier geht es aber darum, dass Paulus auf Ereignisse anspielt, auf dieser Reise durch die Wüste, die er uns als Warnung weitergibt für unser Leben. Und er kommt dort zum Schluss, Gott hatte aber an den meisten von ihnen keinen Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste umkommen. Das aber geschah als warnendes Beispiel für uns. Was heißt das nun ganz genau? Wovor will Paulus uns warnen? Wo liegen die Gefahren? Wo liegen die Stolperfallen? Ich glaube nicht, dass wir jetzt diese Predigt heute Morgen nehmen dürfen und sagen, hier hat Paulus dieses Thema abschließend abgehandelt. Das hat er nicht, aber er hat es ganz stark fokussiert auf die Probleme, die er mit der Gemeinde in Korinth bearbeitet hat. Und dort kommt er zum Schluss, es gibt im Volk Israel, in der Geschichte Israels Parallelen, aus denen wir lernen können, wie wir es nicht machen sollen. Also jetzt geht es darum, aus den Fehlern der anderen zu lernen, damit wir sie nicht wiederholen. Dies aber ist geschehen, uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Das ist das erste Warnschild, das Paulus aufstellt. Es gibt so eine Gefahr und die heißt böse Lust. Nun, was ist damit gemeint? Die Bibelausleger sind sich nicht ganz einig, ob Paulus mit diesem Begriff die Überschrift über vier weitere Themen setzt oder ob das das fünfte Thema ist. Ist nicht so wichtig. Versuchen wir mal zu verstehen, was meint Paulus mit böser Lust oder böser Begierde. Es ist ja nicht so, dass nur das Volk Israel eine Geschichte hat, sondern auch die christliche Kirche hat eine Geschichte. Und leider gibt es in dieser Geschichte der christlichen Kirche sehr unselige Zeitabschnitte, in der innerhalb der Christenheit eine absurde Leib- und Genussfeindlichkeit sich etabliert hat. Und manche, wenn sie so diesen Begriff lesen, dann klingelt es bei ihnen sofort und sie gehen in diese Kategorie. Aber genau das ist nicht gemeint. Es geht hier nicht um Lust- oder Genussfeindlichkeit. Ganz im Gegenteil, wir begegnen in der Bibel einem Gott, der enorm großzügig ist. Ein Gott der heiligen Lebenslust. In 1. Timotheus 6, Vers 17 lesen wir, dass Gott uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Also für alle, die jetzt so stark geprägt sind von einer völlig falschen, absurden Genuss- und Lustverleugnung, denen muss man zuallererst mal das sagen. Gott ist ein Gott, der uns alles darreicht zum Genuss. Böse Lust ist nicht die Lust an dem, was uns Gott darreicht. Nicht die Freude an dem, was uns Gott gibt, sondern die Begierde nach dem, was Gott uns nicht gibt oder noch nicht gibt, auf das wir noch warten müssen. Böse Lust bedeutet, gegen die Ordnungen und Weisungen Gottes unser eigenes Ding durchzuziehen. Unseren Triebstreben nachzugeben. Ausgehend vom höchsten Doppelgebot der Bibel könnte man sagen, das lautet ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir das als Ausgangslage nehmen, dann haben wir eine Definition für böse Lust. Und die heißt, böse Lust ist das Streben nach Bedürfnisbefriedigung auf Kosten der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Und genau das war ja Thema. Wenn ihr ein bisschen zurückblendet in die ganzen Predigten, die wir jetzt hatten, das war ja das Thema. Dass der Paulus den Eindruck hatte, da wollen Menschen ihr Ding durchziehen. Auf Gedeih und Verderb. Und er hat sehr gut argumentiert, warum sie das nicht tun sollen. Die zweite Gefahr, werdet nicht Götzendiener wie einige von ihnen, denn es steht in der Schrift, das Volk setzte sich zum Essen und Trinken, dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Also die zweite Gefahr, die Paulus uns hier nennt, das sind die falschen Götter. Alle Warnungen, die Paulus ausspricht, haben ein konkretes Ereignis in der Geschichte Israels. Und mit der Warnung zum Götzendienst greift Paulus hier diese Situation auf am Sinai, als das Volk Israel das goldene Kalb schmiedete oder goss. Und wir können uns fragen, worin liegt hier die eigentliche Aussage dieses Textes? Die Geschichte beginnt mit den Worten, als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf, los, mach uns Götterfiguren, sie sollen uns voranziehen und den Weg zeigen. 2. Mose 32, Vers 1. Aaron tat dann, was das Volk von ihm forderte. Und als er das getan hat, versammelt sich das Volk um dieses goldene Kalb und schreit, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Krass. Was lernen wir daraus? Erstens, Götzendienst entsteht offenbar sehr leicht dort, wo unsere Erwartungen oder unser Warten auf Gott aus unserer Sicht nicht rechtzeitig erfüllt wird. Da kommen Zweifel auf an der Treue Gottes und dann neigen wir dazu, das Zepter in die eigene Hand zu nehmen und damit stehen wir ganz knapp davor, uns selbst Götzen zu schaffen. Alternative Wege und Gegenstände, auf die wir unser Vertrauen setzen. Zweitens, Götzendienst bedeutet letztlich nichts anderes, als dass wir uns selbst einen Gott zurechtschmieden, auf den wir unseren Willen projizieren können und der uns dann dorthin führt, wohin wir wollen. Das ist das, was das Volk Israel getan hat. Es hat nicht funktioniert, der Gott hat es gestoppt, aber es sind viele Menschen vom Volk dadurch umgekommen. Drittens, Götzendienst bedeutet, unser Vertrauen anstatt auf Gott, auf Menschen oder Dinge zu setzen, als hätten sie die Eigenschaften Gottes. Das heißt in der Konsequenz, wir können uns eigentlich alles und jedes im Leben zu einem Götzen machen. Unsere eigene Leistungsfähigkeit, unsere Gesundheit, unser Geld, unsere Familie, unsere Freunde, unsere Arbeit, unser Aussehen, unsere Macht, unser Verstand und so weiter. Alles, worauf wir uns mehr verlassen als auf Christus. Alles, worauf wir unser Vertrauen mehr abstützen als auf Christus, ist schon zu unserem Götzen geworden. Deshalb sagt Paulus, werdet nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Und wir wissen ja, für die Korinther war diese Gefahr ja auch noch ganz konkret, dass sie in ihrem Hochmut bereit waren, in diese Götzentempel zu gehen und dort mit anderen zu feiern. Die dritte Gefahr, sexuelle Irrwege. Der weltbekannte Evangelist Billy Graham, er hat so dieses beflügelte Wort geprägt, so eine Alliteration, Gold, Girls and Glory. Das darf man heute nicht mehr sagen, aber wir verstehen, was er eigentlich damit meinte. Man darf das heute nicht mehr sagen, weil hier die Frau als Inbegriff der sexuellen Verführung betitelt wird, was ja nicht der Fall ist. Er wollte damit sagen, unser Umgang mit Geld, Sex und Ehre kann uns zu Fall bringen. Er hat das im Zusammenhang gesagt, dass viele christliche Leiter im Laufe ihres Dienstes zu Fall kommen und hat dann diese drei Gs aufgezeigt, Gold, Girls and Glory. Die Begebenheit der Geschichte Israels, die Paulus hier erwähnt, die finden wir im 4. Mose 25, Luther übersetzt wie folgt, und Israel lagerte in Schittim, da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Wie ist es zu dieser Situation gekommen? Also, das müssen wir unbedingt verstehen, um die geistliche Dynamik von sexuellen Sünden zu verstehen. Das Volk der Moabiter fürchtete sich vor den Israeliten, weil sie sahen, Gott ist mit diesem Volk und wir werden keine Chance haben, vor diesem Volk zu bestehen. Sie ahnten, dass diese Macht und Kraft, die mit diesem Volk ist, eine religiöse Dimension hatte. Und deshalb engagierten sie einen Propheten, der die Macht haben sollte, das Volk Israel zu verfluchen. Dieser Prophet hieß Bileam. Und der Bileam ließ sich gegen den Willen Gottes auf diesen Weg ein und er ging auf einen Berg und setzte an, das Volk Israel zu verfluchen, doch er konnte nicht. Viermal hat er das versucht und viermal musste er das Volk Israel segnen. Der Auftraggeber von Bileam, die Könige von Moab, die waren natürlich total sauer und Bileam war total blamiert. Das war sozusagen sein Aus als Prophet. Der hat total versagt. Und um sich aus der Affäre zu ziehen und doch noch seines Lohnes würdig zu sein, gibt Bileam dann den Moabitern einen Rat, wie sie das Volk Israel doch zur Strecke bringen können. Er sagt, verführt die Männer Israels zum Sex mit den moabitischen Frauen und zum Ungehorsam gegenüber Gott und sie werden den Herrn nicht mehr auf ihrer Seite haben. Verführt sie zur Sünde und dann werdet ihr sie schwächen. Und genau das passiert, die israelitischen Männer werden verführt und es bricht ein Gericht Gottes über dieses Volk herein. Es sterben an einem Tag über 20.000 Menschen. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Erstens, etwas ganz Positives und Gutes. Wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, wenn du mit ihm unterwegs bist, dann stehst du unter dem Schutz Gottes. Es gibt ja manchmal Christen, die haben Angst vor Flüchen durch andere Menschen. Was hier steht, ist eindeutig. Wenn du unter dem Schutz Gottes stehst, dann kann dich verfluchen, wer auch immer will. Es wird keine Wirkung haben, sondern Gott kann es wandeln und wird es wandeln in Segen. Das Zweite, und das ist nicht weniger wichtig, der Satan ist ein sehr raffinierter Gegner. Wenn er uns mit seiner Macht nicht schaden kann, dann versucht er uns mit seiner List zu schaden. Und seine List besteht in der Verführung. Verführung kann sehr vielschichtig sein. Ich möchte ganz explizit sagen, sie findet nicht nur auf sexueller Ebene statt. Sie findet sogar wahrscheinlich viel häufiger in unserem Denken statt, durch Eingebung absurder Gedanken und so weiter. Aber der Bereich der Sexualität, da sind wir Menschen unglaublich angreifbar. Wir sind unglaublich empfänglich für Verführung. Und deshalb ist es ein Bereich, an dem der Satan Christen immer wieder angreift. Und das hat auch die Gemeinde in Korinth erlebt. Wenn Satan mit Macht nicht durchkommt, setzt er auf Verführung und damit kommt er eigentlich mit minimalem Kräfteeinsatz, es braucht nur ein paar Lügen, zu seinem maximalen Ergebnis, nämlich zur Zerstörung von Menschenleben. Denn wenn Sexualität außerhalb der Ordnungen Gottes entfesselt wird, dann wirkt sie sich zerstörerisch aus. Fragt jeden Ehemann oder jede Ehefrau, die erlebt hat, dass ihr Partner fremdgegangen ist. Das ist absolut zerstörerisch. Das macht nicht nur Beziehungen kaputt, das macht Menschen kaputt. Es sind ganz feine Lügen, die Satan dazu braucht, um Menschen auf diese Fährte zu bringen, und schon hat er sie im Griff. Drittens, die sexuellen Sünden und Götzendienst hängen sehr eng zusammen, denn die Unzucht beim Volk Israel führt direkt auch zum Götzendienst mit den Moabitern. Wer sich in einem Lebensbereich bewusst auf die Sünde einlässt, verliert auch in den anderen Lebensbereichen die Autorität gegen die feindlichen Kräfte. Die Bibel und der christliche Glaube ist alles andere als lustfeindlich. Sie gibt der sexuellen Lust vielmehr einen sicheren Ort. Und das ist die Liebe in einer monogamen Ehe von einem Mann mit einer Frau. Die Welt, in der wir leben, jeden Tag, die sieht das total anders. Nach über 50 Jahren sexueller Revolution klingen meine Worte heute Morgen hier in diesem Land wie von einem Außerirdischen. Vielleicht sitzt du jetzt irgendwo vor dem Livestream und denkst, was sagt er da vorne? Leben wir im Jahr 2021? What the heck? Die einzige Form, wie Gott sich Sexualität vorstellt, ist die Liebe in einer monogamen Ehe mit einem Mann und mit einer Frau. Das ist doch absurd. Aber es ist das, was uns die Bibel lehrt. Jahrzehntelang wurden wir jetzt in der westlichen Welt wirklich behämmert, buchstäblich behämmert. Es wurde uns eingehämmert, dass die Unterdrückung menschlicher Libido, unserer Sexualität, nur ein Mittel der Institutionen sei, um Macht und Herrschaft über uns aufrechtzuerhalten. Das ist nicht meine Erfindung. Ich habe gerade in letzter Zeit ein Buch gelesen von Herbert Marcuse, ist einer der Vertreter der Frankfurter Schule, hat das Buch 1953 geschrieben, es heißt Triebstruktur und Gesellschaft. Und er schreibt dort, die zusätzliche Lenkung und Machtausübung von den besonderen Institutionen der Herrschaft, ausgehen, er meint damit vor allem die Kirche und den Staat, sind das, was wir als zusätzliche Unterdrückung bezeichnen. So sind zum Beispiel die Modifikation und Ablenkung von Triebenergie durch das, jetzt hört mal gut zu, Fortdauern der monogam patriarchalen Familienstruktur notwendig Ausdruck der zusätzlichen Unterdrückung. Also das, was ich jetzt gerade hier erkläre, dass Gott die Sexualität geschaffen hat und ihr den einzig sicheren Ort in der Ehe gegeben hat, das ist laut den Vertretern der sexuellen Revolution nur ein Instrumentarium der Kirche, um dich zu unterdrücken und gefügig zu machen. Du kannst das beobachten durch alle Böden hindurch. Das ist das gesamte Denken, was zur heutigen Sexualmoral letztendlich geführt hat. Es geht darum, die Libido des Menschen zu befreien. Erst dann kann er in die vollkommene Freiheit seines Menschseins hineinfinden. Das ist die Idee dahinter. Und es ist überhaupt nicht die Idee der Bibel. Das Fazit ist eigentlich, Wenn es wirklich so wäre, wenn die Ehe eine Erfindung der Kirche ist und nur zur Unterdrückung der Menschen geschaffen wurde, dann muss sie abgeschafft werden. Und das wird durchgezogen bis zur letzten Konsequenz. Die Wahrheit ist aber, Sexualität ist schöpfungsgemäß ein exklusives Ereignis, Beziehungsereignis zwischen einem Mann und einer Frau. Wir haben vor kurzem über Mann und Frau gesprochen, haben gesagt, das geht zurück auf unsere Ebenbildlichkeit Gottes. Diese Grundlagen sind natürlich bei diesen Theorien nicht vorhanden, denn sie basieren alle auf den Theorien von Charles Darwin und gehen nicht von einem Schöpfer aus. Gott will uns nichts wegnehmen, er will uns vielmehr schützen vor der Verführung durch die Lügen Satans und ihren zerstörerischen Folgen. Wenn wir uns nach dem ausrichten, was Gott für unsere Sexualität geplant hat, dann wählen wir den Weg des Lebens. Der vierte Gedanke oder die vierte Gefahr besteht darin, Gott zu versuchen. Der geschichtliche Hintergrund liegt darin, dass das Volk Israel die Geduld verlor auf dem Weg und sich gegen Gott und Mose auflehnte. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, dass wir etwa in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor dieser elenden Nahrung. Da schickte der Herr Feuerschlangen unter das Volk, sie bissen das Volk und viel Volk aus Israel starb. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Erstens, wir alle werden in unserem Glaubensleben an Punkte kommen, wo wir ans Ende unserer Geduld kommen. Wo wir den Eindruck haben, jetzt habe ich lange genug gewartet, jetzt ist einfach Schluss. In dieser Situation gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu reagieren. Erstens, wir kommen zu Gott mit all unserem Frust, mit all unserem Zweifel, mit all unseren Nöten und schütten bei ihm unser Herz aus und er wird zu uns sprechen. Dabei dürfen wir absolut ehrlich sein. Es ist hier nicht die Rede davon, dass wir vor Gott irgendwas vorspielen müssen. In Hebräer 4, Vers 15 lesen wir, wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Jesus kann unsere Verzweiflung verstehen. Die zweite Art, wie wir reagieren können, ist, wir können in unserem Herzen vermessen werden und Gott anklagend Herausforderung nach dem Motto, wenn du mir bis dann und das, dieses und jenes nicht gibst, dann werde ich. Jesus war in dieser Situation, 40 Tage gefastet, unglaublich Hunger gehabt und der Satan bietet ihm an und sagt, mach doch aus diesem Stein Brot. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Genau das, er hat das verstanden. Jetzt ist nicht die Zeit, meinen Willen durchzusetzen. Paulus ermahnt die hochmütigen Christen in Korinth, gerade in diesem Zusammenhang, sich vom Götzendienst fernzuhalten. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollt ihr den Herrn etwa zur Eifersucht wecken? Seid ihr oder sind wir etwas stärker als er? Wollt ihr Gott provozieren? Das ist das, was Paulus hier sagt. Wollt ihr euch mit Gott anlegen? Das ist das Wesen von Gott versuchen. Und das bringt uns zum letzten Gedanken. Rebellion gegen Leiterschaft. Murrt nicht, wie einige von ihnen murrten, und sie wurden vom Verderber umgebracht. Dieser Gedanke bezieht sich auf die Geschichte der Söhne Korachs und den geistlichen Leiteranspruch von Mose und Aaron. Wir lesen da in 4. Mose 16, und Korach, der Sohn Jitzars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, dazu Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und Ohn, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens, die empörten sich gegen Mose, dazu 250 Männer von den Israeliten, Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen, namhafte Leute. Sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihnen: Ihr geht zu weit, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Sie stellen die Autorität von Mose und Aaron, die Gott ihnen verliehen hat, in Frage und rebellieren gegen sie. Diese Geschichte nimmt, kann sie nicht ganz vorlesen, sie nimmt ein dramatisches Ende. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. In 4. Mose 16, Vers 31 wird sie beschrieben. Und als Mose alle diese Worte beendet hatte, zerriss die Erde unter ihnen, tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit allen Menschen, die zu Korach gehörten, mit all ihrer Habe. Und sie fuhren lebendig in das Totenreich hinunter mit allem, was sie hatten, und die Erde deckte sie zu und sie kamen um mitten aus der Gemeinde heraus. Was lernen wir daraus? Das ist eine so krasse Geschichte. Ist ein enormes Eiltempo heute Morgen. Erstens, es gibt in der Bibel offenbar eine legitime Art der Kritik an geistlichen Leitern und eine nicht legitime Art der Auflehnung gegen Leiterschaft. Hier soll nicht gesagt sein, dass Menschen das, was Leiter tun, nicht in Frage stellen dürfen. Und ganz besonders, wenn es falsch ist, auch kritisieren dürfen. Das ist nicht gemeint. Hier ist etwas viel Tieferes gemeint. Hier ist eine tiefe Rebellion des Herzens, eine Auflehnung, die nicht nur eine Auflehnung gegen den Leiter ist, sondern letztendlich eine Auflehnung gegen Gott. Hier geht es um Demontage von Gott verliehener Autorität. Und in diesem Zusammenhang spricht Paulus eine scharfe Warnung aus. Die Rebellion gegen geistliche Leiterschaft geht nicht einfach nur gegen die Leiter, sondern gegen Gott. Mose sagt zu den Leviten, Korach, du und deine ganze Rotte, ihr macht einen Aufruhr wider den Herrn. Es ist nicht allein Aaron, gegen den ihr murrt. Viertens, die Tatsache, dass Paulus diese Geschichte als Typus, als Beispiel für die neutestamentliche Gemeinde darlegt, zeigt, dass Paulus damit rechnet, dass es auch in der neutestamentlichen Gemeinde geistliche Leiterschaft gibt und geistliche Autorität. Und er ist zutiefst überzeugt, dass er diese Autorität hat. Und dass es in Korinth Leute gibt, die diese Autorität vollkommen in Frage stellen, die ihn letztendlich verleumden, negativ über ihn reden und versuchen, seine Autorität zu untergraben. Damit haben wir diese fünf Warnungen vor uns. Und das ist jetzt ein krasses Bild hier. Oder eine Predigt aus lauter Warnschildern. Was macht das mit dir? Was macht das mit dir persönlich? Hat dich irgendwas heute Morgen persönlich getroffen? Stehst du vielleicht irgendwo gerade in einem dieser Bereiche in deinem Leben an so einem Abgrund, wo du in der Gefahr stehst, vom Weg abzukommen? Vielleicht hat dir der Heilige Geist heute Morgen so ein Warnschild hochgehalten und gesagt, hey, denk hier nochmal drüber nach, hier wird's gefährlich. Dann werde dir bewusst, Gott sagt es nicht, um dir das Leben zu vermiesen, sondern damit du am Ziel deiner Berufung ankommst. Vielleicht hat der Heilige Geist dir auch in einer ganz konkreten Angelegenheit den Spiegel vorgehalten, weil er dich von etwas überführen will, wo du bereits zu weit gegangen bist. Wo Gott dich heute Morgen ruft, kehr um, das ist nicht gut und es kommt nicht gut. Dann verstehe doch diese Predigt als Einladung, umzukehren, Sünde zu bekennen, Versagen vor Gott zu bekennen. Und dann hat Christus den Weg freigemacht durch Vergebung von unserer Schuld. Ich ermutige dich, dort, wo du bist, vielleicht auch auf Menschen zuzugehen, wo du dich an Menschen versündigt hast, auf irgendeiner dieser Ebenen. Wir leben in der Fastenzeit. Die Fastenzeit ist in der Kirchengeschichte eingeführt worden als eine Zeit der Selbstreflexion. Sie soll uns in die Umkehr führen und deshalb endet sie mit Karfreitag und Ostern. Selbstreflexion ist enorm wichtig, doch es ist nie eine Lösung, bei uns selbst stehen zu bleiben. Sondern wenn wir uns reflektiert haben, gehen wir direkt auf das Kreuz zu. Dort ist der für uns gestorben, der unser ganzes Versagen auf sich genommen hat. Und er lädt uns ein, umzukehren. Vielleicht bist du heute auch zum ersten Mal in diesem Gottesdienst oder schaust zum ersten Mal den Livestream und denkst, wow, wo bin ich hier gelandet? Sorry, das ist wirklich eine Predigt, die kann einen überfordern. Ich lade dich ein, wenn du überhaupt erst auf der Suche nach Gott bist, dann sprich doch heute Morgen vielleicht nur das eine Gebet. Gott, wenn es dich gibt, dann begegne du mir. Lass mich dich besser kennenlernen. Ich glaube, das ist genug für heute Morgen. Gerne sind wir bereit, mit dir zu sprechen, dir zu helfen, diesen Gott zu entdecken. Haben auch Angebote hier in der Gemeinde genau für das. Laden dich ganz herzlich dazu ein. Vielleicht siehst du jetzt auch vor lauter Schildern den Wald nicht mehr. Vielleicht fragst du dich, krass, wenn das so ist, wenn es so dramatische Gefahren gibt, werde ich es überhaupt schaffen, am Ziel anzukommen? Wir sind so unterschiedliche Typen und ich muss sagen, in meinem Leben haben früher so Texte wirklich Angst ausgelöst. Diese Angst, hey, ich glaube, das packe ich gar nicht. Wie werde ich den ganzen Versuchungen widerstehen, die im Leben auf mich zukommen? Deshalb schließt Paulus, nachdem er die Orgel jetzt wirklich für einige Zeit auf volles Crescendo hochgefahren hat, schließt er nochmal ganz sanft ab in diesem Text. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, so dass ihr sie bestehen könnt. Weder die Worte von Paulus noch meine Predigt sollen dir Angst machen. Es ist gut, wenn wir Respekt haben vor Gefahren. Das haben wir beim Autofahren, das haben wir beim Schwimmen, das haben wir bei ganz vielen Dingen im Leben. Und das ist gut so. Aber wir brauchen auch immer wieder eine gute Medizin gegen die Angst angesichts von Gefahren. Und das ist der Zuspruch der Liebe Gottes. Und deshalb geht Paulus am Ende dieses recht heftigen Textes her und entfernt nicht diese Warnschilder. Die müssen stehen bleiben. Aber er macht auf jeden dieser Warnschilder so einen Sticker und da steht drauf, Gott ist treu, deshalb schaffst du das. 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 Das ist die Botschaft von Paulus. Nicht eine Botschaft der Angst, eine Botschaft eindrücklicher Warnung mit dem Hinweis auf diesen Gott, der uns ans Ziel bringen kann. Und diesem Gott möchte ich uns alle anbefehlen. Amen. Ja.